¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen beim Onda Info 110. Schon beim letzten Mal wurde euch dieses Onda Info als ganz besonderer Hörgenuss angepriesen. Und wir haben uns redliche Mühe gegeben, eure hochgesteckten Erwartungen gerecht zu werden. Zwar gibt es in Lateinamerika keinen G8-Gipfel, warum auch, kein Land im Mundo Latino gehört zu dieser erlesenen Staatengruppe, aber in Mexiko haben die Zapatisten den roten Alarm ausgerufen. Die Hintergründe darüber erfahrt ihr in einem längeren Beitrag. Außerdem beschäftigen wir uns mit der AIDS-Problematik in Guatemala und der Rentenreform in Panama, die von anhaltenden Protesten in der Bevölkerung begleitet wird. Doch zunächst die Meldungen. Dieses Mal zu Venezuela, Argentinien und Kolumbien. Viel Spaß beim Hören wünschen die Ondistas.
Venezuela. Am 29. Juni trafen in Puerto La Cruz die Staats- und Regierungschefs von 16 karibischen Ländern zusammen, um über Energiefragen zu beraten. Hauptziel dieses ersten karibischen Energiegipfels war die Gründung von Petrocaribe. Petrocaribe soll einen Mechanismus für den Handel und für die Versorgung mit Erdöl zwischen Venezuela und den restlichen Ländern der Region schaffen. Nach Worten des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez ist diese Initiative ein neuer Impuls für die Integration und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Regierungen. Kern des Abkommens von Petrocaribe bilden die Zahlungsvorteile, die Venezuela den erdölkaufenden Ländern anbietet. Je teurer das Erdöl auf dem internationalen Markt wird, desto höher auch die Unterstützung, die Venezuela den Ländern der Region gewährt. Ziel soll sein, nicht nur die Energieversorgung zu sichern, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung in der Karibik zu fördern. Als Zahlungsmodalität der Käufer werden dabei auch von Venezuela Waren akzeptiert. In seiner Abschlussrede beschuldigte der venezolanische Präsident Hugo Chávez die USA, an jedes karibische Land vor dem Energiegipfel einen Brief geschickt zu haben, um die Initiative zum Scheitern zu bringen. Der Brief, der von Chávez im venezolanischen Fernsehen vorgelesen und kommentiert wurde, warnt vor destabilisierenden Plänen von Chávez in anderen Ländern wie Ecuador und Bolivien. Das Abkommen zur Gründung von Petrocaribe wurde schließlich von 14 der 16 anwesenden Staats- und Regierungschefs unterschrieben.
Argentinien. Tausende von Menschen empfingen am 1. Juli auf dem zentralen Plaza de Mayo in Buenos Aires eine Delegation von Kindern aus dem ganzen Land. Die Demonstration wurde vom Movimiento de los Chicos del Pueblo, Bewegung der Kinder Argentiniens, organisiert. Sie führte ab dem 20. Juni von der Provinzhauptstadt Tucumán im Westen des Landes ins mehr als 1000 Kilometer weit entfernte Buenos Aires und durchquerte mehr als 4500 Kilometer lang die letzten Winkel Argentiniens. Eine Strecke, die natürlich nicht ausschließlich zu Fuß zurückgelegt werden konnte, schon gar nicht in 11 Tagen. Angekommen in Buenos Aires wurden die Kinder von riesigen Puppen und Clowns auf Stelzen begleitet. Die Kinder trugen eine argentinische Fahne mit der Inschrift »Der Hunger ist ein Verbrechen«. In Argentinien leben mehr als 9 Millionen Kinder unterhalb der Armutsgrenze. Das ist mehr als jedes zweite Kind. Viele von ihnen sind zudem unterernährt. Die Demonstration, die bereits zum dritten Mal stattfand, richtete sich an alle Argentinierinnen und Argentinier, hauptsächlich aber natürlich an die Regierung. Die Hauptforderung besteht in einer Grundversorgung für alle Minderjährigen Argentiniens. Eines der Kinder erklärte: »Wir haben gesehen, dass das Land reich ist. So geht das nicht weiter. Man kann die Kinder nicht für dumm verkaufen.« Die Gewerkschaft CTA, die Mütter der Plaza de Mayo und etwa 300 weitere soziale Organisationen unterstützten die Kinder in ihren Forderungen. Laut den Organisatoren nahmen 20.000 Kinder und Erwachsene an der Demonstration teil.
Kolumbien. Die Regierung von Präsident Álvaro Uribe hat im Parlament die Annahme des Gesetzesprojekts mit dem Titel Gerechtigkeit und Frieden erreicht. Das Gesetz ermöglicht Straffreiheit für Paramilitärs, auch wenn sie an schwersten Menschenrechtsverletzungen beteiligt waren. Es sieht zwar Haftstrafen zwischen 5 und 8 Jahren für mehrfache Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor, allerdings kann die Haftstrafe für Paramilitärs in eine Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit umgewandelt werden. Das Gesetz rief bereits vor der Verabschiedung massive Kritik von nationalen und internationalen Organisationen hervor. Amnesty International charakterisierte das Gesetz als Vertrag mit der Straflosigkeit. Als Reaktion auf das Gesetz haben 700 Opfer paramilitärischer Gewalt beschlossen, eine landesweite Bewegung zu gründen. Damit wollen sie vor den Internationalen Gerichtshof ziehen, um wenigstens dort Gerechtigkeit und Entschädigung zu verlangen. Iván Cepeda, Sohn des 1994 ermordeten Senators Manuel Cepeda, kündigte an, die Opfer planten Demonstrationen, Klagen bei nationalen und internationalen Gerichten und Aktionen des zivilen Ungehorsams, um sich Gehör zu verschaffen.
Mit einer Vortragsveranstaltung beendete die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen am 24. Juni ihr Medikamentenprogramm für AIDS-Kranke in Guatemala. Die 900 Patienten, denen die Organisation gegenwärtig eine antiretrovirale Therapie ermöglicht, werden in Zukunft vom guatemaltekischen Gesundheitswesen betreut. Das Ende des Medikamentenprogramms von Ärzte ohne Grenzen stellt Guatemala zwar vor einer Herausforderung, Dr. Frank Dörner, medizinischer Direktor von Ärzte ohne Grenzen Schweiz, ist aber davon überzeugt, dass das Land zumindest die Betreuung der heutigen Patienten sicherstellen kann.
Ärzte ohne Grenzen begannen ihr Engagement in Guatemala bereits 1986, noch zu Zeiten des Bürgerkrieges. Seit 2000 bemüht sich die Organisation um eine Eindämmung von HIV und seit 2001 versorgt sie Kranke mit AIDS-Medikamenten. Der Berliner Arzt Frank Dörner, medizinischer Direktor des AIDS-Programmes von Ärzte ohne Grenzen Schweiz in Guatemala, ist mit den Schwierigkeiten des Landes bei der Medikamentenversorgung bestens vertraut. Was eine reibungslose und kostengünstige Versorgung anbetrifft, da hätten vor allem Ärzte ohne Grenzen in den letzten Jahren den Weg gewiesen.
Im Moment können wir sagen, dass wir im Grunde allen Patienten, die zu uns kommen in die Projekte, auch wirklich die Medikamente, die sie brauchen, zugänglich machen können. Das heißt natürlich nicht, dass auf nationaler Ebene auch wirklich das funktioniert. Die Patienten, die zum Beispiel hier auf der nationalen Ebene durch das Versicherungssystem X betreut werden, erhalten nach unserem Dafürhalten eine schlechte medizinische Betreuung, falsche Therapien häufig, viel zu teure Medikamente, die letztlich dazu führen, dass natürlich auch, da das Budget begrenzt ist, viele Patienten dann nicht mehr behandelt werden können. Insofern kann man sagen, es funktioniert nicht gut. Was funktioniert, sind halt die Projekte von Ärzte ohne Grenzen, die halt im Moment ungefähr 40% der gesamten Behandlung abdecken.
Im öffentlichen Gesundheitswesen Guatemalas hapere es dagegen, auch was die finanzielle Ausstattung des AIDS-Programmes anbelange.
Das Problem fängt in dem Moment an, wo halt zum einen das Gesundheitsministerium nur ein begrenztes Budget hat. Wir wissen, dass für dieses Jahr zum Beispiel nur 10 Millionen Quetzal vorgesehen sind, was 1 Million Euro entspricht. Und wenn man sich überlegt, dass ungefähr 80.000 Menschen HIV-infiziert hier sind und von diesen, sagen wir mal, 10% ungefähr sich im Stadium AIDS befinden werden, also 8.000 Patienten wirklich eine Behandlung jetzt bräuchten, ist es vergleichsweise wenig Geld, was zur Verfügung steht. Darüber hinaus sollen natürlich auch noch präventiv Geschichten damit finanziert werden etc. pp. Und das zeigt einfach schon mal, dass vom politischen Standpunkt aus hier kein Wille herrscht, das wirklich irgendwie anzugehen, das Problem.
Während Ärzte ohne Grenzen eine antiretrovirale Therapie für $278 pro Patient und Jahr anbieten könnten, zahlen die staatlichen Institutionen etwa 10-mal so viel, weil sie über Zwischenhändler kaufen müssen, weil sie bei den Herstellern ungünstigere Konditionen bekommen, aber auch, weil ihnen der Staat selber Knüppel zwischen die Beine wirft. Im Rahmen der Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen mit den USA zum Beispiel habe der Kongress Guatemalas auf Druck der USA restriktive Regelungen gegen den Gebrauch von viel günstigeren Nachahmermedikamenten beschlossen.
Im Rahmen der gesamten bilateralen Freihandelsabkommen, die im Moment mit den zentralamerikanischen Ländern stattfinden, ist schon auf die guatemaltekische Regierung extrem viel Druck ausgeübt worden, wirklich ihre sehr strikte Patentregelung nicht zum Liberalen hin zu verändern, worauf wir natürlich lange gedrängt haben. Also die Drohung war ganz klar, ihr beschließt eine Liberalisierung des Patentschutzes und wir werden daraufhin diese bilateralen Freihandelsabkommen nicht unterzeichnen.
Inzwischen sei dieses Dekret zwar wieder aufgeweicht worden, der Kampf um bezahlbare Medikamente gehe aber weiter. Neue Präparate unterlegen immer noch dem Patentschutz, seien deswegen extrem teure Originalpräparate, die sich die Länder des Südens schlechterdings nicht leisten könnten. Zugute komme Guatemala jedoch, dass HIV/AIDS hier noch einigermaßen begrenzt sei.
Grundsätzlich ist dieses Land halt nach wie vor, hat den Vorteil im Gegensatz zu vielen afrikanischen Ländern, dass halt die Prävalenz von HIV immer noch bei ungefähr 1,2% der erwachsenen Bevölkerung liegt. Das heißt, es kann durch Präventionsarbeit noch sehr viel erreicht werden. Und man kann natürlich auch sagen, dass in vielen ländlichen Gebieten einfach auch noch die traditionellen Strukturen sehr fest sind, sodass auch da der Einbruch der Infektion, sagen wir mal, relativ langsam ist. Es passiert und wir sehen eine ganz deutliche Veränderung, auch in den letzten 5 Jahren. Aber man kann halt noch viel machen, was man in den afrikanischen Ländern häufig nicht mehr kann, zum Beispiel.
Die noch relativ niedrige Prävalenz ist mit ein Grund, warum Ärzte ohne Grenzen ihr Medikamentenprogramm in Guatemala beenden. Man habe den Weg vorgezeichnet und die zuständigen Stellen gut vorbereitet. Andere Länder und Regionen hätten Unterstützung da dringender nötig, meint Frank Dörner. Sorge mache dem Arzt aber die AIDS-Prävention. Um Neuansteckungen zu reduzieren, müsse das extrem konservative Guatemala hier noch gewaltig zulegen.
Ich glaube grundsätzlich, dass es einfach falsch ist, wie hier Präventionsarbeit betrachtet wird. Ist ganz klar, die Aufklärung in den Schulen ist ganz miserabel. Insgesamt finden viel zu wenig präventive Aktionen statt. Wenn man einfach unterwegs ist im Land, man findet ganz wenig Poster, die aufklärend sind. Man hört im Radio kaum Spots über HIV und AIDS-Prävention. Man sieht im Fernsehen kaum aufklärerische Sendungen. Insofern ist das ein ganz, ganz großes Manko. Grundsätzlich ist dieses Tabu natürlich über Sex zu reden, das Hauptproblem eigentlich bei der Präventionsarbeit da ganz klar ist. Das, was uns schützt, ist zum einen das Wissen um das Risiko und das andere die Benutzung von Kondomen. Es ist völlig klar. Es gibt überhaupt gar keinen Zweifel an dieser These, außer man gehört zur katholischen Kirche vielleicht.
Wir Arbeiter fordern zunächst einmal die soziale Absicherung. Wir stimmen überhaupt nicht mit der Erhöhung des Rentenalters und der Anhebung des Arbeitnehmeranteils überein. Es ist nicht so, als ob wir nicht zu Kompromissen bereit wären. Aber wir können nur einen der beiden geforderten Einschnitte akzeptieren und nicht beide.
Tatsächlich scheint jetzt auch die Regierung Panamas den Forderungen von Rodrigo Batista Villarreal von der Gewerkschaft der Elektroindustrie und dem Nationalen Bündnis zur Verteidigung des Sozialversicherungssystems nachzukommen. Am 22. Juni kündigte Präsident Martín Torrijos an, dass er die vom Parlament bereits anerkannte Reform des Rentensystems zwar nicht aufgeben werde, aber er werde das Gesetz so lange nicht in die Tat umsetzen, bis ein Gespräch mit den Gegnern der Reform geführt worden sei. Präsident Torrijos versicherte außerdem, dass die Beschlüsse dieses Gesprächs rückwirkend in das Gesetz zur Rentenreform einfließen würden. So war in Panama bisher nicht verhandelt worden.
Das Gesetz Nummer 17 zur Reform der Sozialversicherung wurde praktisch im Morgengrauen, so gegen Mitternacht, verabschiedet. Wir sind immer dafür eingetreten, dass das Gesetz das Resultat eines umfassenden Dialogs verschiedener Interessensgruppen sein muss. Denn nur so kann die Basis für ein Gesetz Nummer 17 gelegt werden, das tatsächlich den realen Voraussetzungen entspricht. Selbst wenn es dann zu Einschränkungen kommen müsste, würde doch sehr viel gewonnen werden, nämlich, dass die soziale Absicherung aller Arbeiter weiter gewährleistet werden kann. Denn das ist eine Frage der Solidarität.
So der Generalsekretär der Gewerkschaft der Elektroindustrie, Rodrigo Batista Villarreal. Wie er gingen zigtausende Arbeiter und Lohnabhängige in den vergangenen Wochen in der Hauptstadt und im Landesinnern von Panama auf die Straße. Sie protestierten gegen die Erhöhung des Rentenalters von 62 auf 65 Jahre und die Anhebung des Arbeitnehmeranteils bei den Einzahlungen in die staatliche Rentenversicherung. Viele Demonstranten befürchten außerdem, dass die Reform der erste Schritt hin zu einer möglichen Privatisierung des Rentensystems ist, wie sie in vielen Staaten Lateinamerikas bereits existiert. Noch einen Tag vor der Entscheidung des Präsidenten Torrijos, das Gesetz zur Rentenreform vorerst nicht in Kraft treten zu lassen, sperrten Demonstranten eine Hauptstraße in Panama-Stadt für mehr als 7 Stunden. Zu den heftigsten Zwischenfällen kam es in der Region Bocas del Toro. Dort wurden 20 Demonstranten von der Polizei festgenommen. Außerdem wurden in Penonomé in der Provinz Coclé Hunderte von Lehrern mit Tränengas auseinandergetrieben, nachdem sie die zentrale Verbindungsstraße Interamericana blockiert hatten. Hinzu kommt seit Ende Mai ein Generalstreik in zahlreichen Wirtschaftssektoren des Landes. Dieser dauert auch nach den jüngsten Äußerungen des Präsidenten Torrijos weiter an. Zusammenfassend meint der Gewerkschaftsführer Rodrigo Batista Villarreal:
Wir verteidigen als Gewerkschaft nicht nur die Rechte unserer Mitglieder. Es geht um die Rechte aller Arbeiter aus der Elektroindustrie und aus dem Kommunikationssektor. Wir verteidigen letztlich die Rechte aller Arbeiter in unserem Land.
Greifen die Zapatisten wieder zu den Waffen? Die Befürchtungen waren groß, als die indigenen Rebellen Mitte Juni neue Schritte ankündigten. Eine Woche lang diskutierten sie in über 1000 Gemeinden. Zur Debatte stand ein Vorhaben, mit dem die Zapatisten so wörtlich, dass viele oder wenige riskieren, das wir bisher erreicht haben. Gemeint waren die von ihnen selbst verwalteten Gebiete im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas. Sprecher Subkommandante Marcos ließ im Namen des Zapatistischen Befreiungsheer EZLN wissen: Wir haben jetzt die notwendigen Bedingungen, um als Organisation einen Angriff oder andere Aktionen des Feindes zu überleben. In den letzten Junitagen sorgte die EZLN dann für Klarheit. Militärische Angriffe seien nicht geplant, heißt es in der 6. Erklärung aus dem lacandonischen Urwald. Im Gegenteil. Im Rahmen einer pazifistischen Initiative wollen sich die Zapatisten mit anderen linken Organisationen und Bewegungen für eine neue Verfassung und gegen die Privatisierung von Wasser, Strom und Erdöl einsetzen. Von unten und für unten wolle man kämpfen, jenseits parteipolitischer Interessen. Bislang ausschließlich indigen orientiert, wollen die Zapatisten mit mexikanischen Bündnispartnern in Spe über neue Koalitionen sprechen. Auch auf internationaler Ebene wollen sie neue Bande knüpfen, etwa mit der Landlosenbewegung in Brasilien, den Piqueteros in Argentinien oder europäischen Globalisierungskritikern. Auch der Kampf Kubas gegen die US-Wirtschaftsblockade wird angesprochen. Zum Jahresende rufen die Zapatisten zu einem internationalen, sogenannten intergalaktischen Treffen auf. Wir sprachen in Mexiko-Stadt mit Luis Hernández Navarro. Er ist Leiter der Redaktion Meinung der linken Tageszeitung La Jornada. Zudem war er der juristische Berater der EZLN bei deren Verhandlungen mit der mexikanischen Regierung.
Bueno, yo creo que ellos llevan llevaban por lo menos 6 meses anunciando este cambio, ¿no? A través de la novela de que escribió el subcomandante Marcos con Paco Ignacio Taibo II.
Die Zapatisten haben diesen Wechsel seit 6 Monaten angekündigt, und zwar durch den Roman, den Subkommandante Marcos zusammen mit dem Krimi-Autor Ignacio Paco Taibo II geschrieben hat. Das Werk hat den Untertitel »Es fehlt, was fehlt«. Außerdem gab es in einigen Kommuniqués der letzten Monate Anmerkungen zur politischen Konjunktur Mexikos. Ihre öffentlichen Aktivitäten konzentrierten sich jedoch auf den Aufbau der Räte der guten Regierung, mit denen die Zapatisten ihre Gebiete autonom verwalten. Jetzt will die EZLN eine aktivere Rolle auf nationaler Ebene spielen und zugleich in der internationalen Antiglobalisierungsbewegung präsenter sein.
Pero también en el campo de los movimientos antiglobalización.
Eine Guerillagruppe, die sich im öffentlichen, nationalen und internationalen Leben einbringt, ist ja nicht gerade alltäglich. Viele fragen sich, was jetzt aus der bewaffneten Organisation wird.
Bueno, la organización sigue allí en Chiapas. Lo que
diese Organisation wird in Chiapas weiter bestehen bleiben. Die Zapatisten wollen sie aber nicht auf den Rest des Landes ausdehnen. Sie schlagen vor, mit einer Delegation der zapatistischen Führung durch Mexiko zu reisen, um sich mit anderen Gruppen und Personen zu treffen.
Die Zapatisten haben erklärt, dass sie sich auf Organisationen jenseits des wahlpolitischen Spektrums beziehen wollen. Vor allem wird das die Partei der Demokratischen Revolution, die PRD, treffen. Die PRD kann sich große Hoffnungen auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr machen. Deren Kandidat, der Hauptstadtbürgermeister Andrés Manuel López Obrador, gilt als beliebtester Politiker in Mexiko. Die PRD sieht sich selbst gern in einer Reihe mit den Zapatisten und hofft auf Stimmen aus dem linken Spektrum. Doch EZLN-Sprecher Marcos hat dieser vermeintlichen Nähe jüngst eine deutliche Absage erteilt. López Obrador bezeichnete er als Neoliberalen. Dazu der Analytiker Hernández Navarro.
Yo diría que los zapatistas hicieron una crítica muy fuerte al conjunto de la clase política.
Ich würde sagen, die Zapatisten haben eine harte Kritik gegenüber der gesamten politischen Klasse formuliert, inklusive der PRD und der Kandidatur von López Obrador. Aber in der Politik gibt es keine Leerräume. Wenn sich López Obrador gegenüber US-amerikanischen Medien als Kandidat des Zentrums definiert und schon Kompromisse mit dem großen Kapital und den USA eingeht, bleibt der Platz der Linken leer. Diesen Raum wollen die Zapatisten besetzen. Sie wollen sich nicht um die Kandidatur von López Obrador streiten, sondern von unten eine politische und soziale Kraft schaffen, die sich effektiv dem Neoliberalismus widersetzt. Eine
fuerza político y social capaz de resistir efectivamente al neoliberalismo.
Die anvisierte Einheit wird nicht einfach zu schaffen sein. Intellektuelle waren entsetzt über die radikale Kritik an der PRD. Viele Menschenrechtsgruppen, Bauernorganisationen und indigene Vereinigungen setzen Hoffnung auf die PRD. Ist die Haltung zur PRD also ein Stolperstein für die neue Initiative der Zapatisten?
Tienes toda la razón. Yo creo que lo que se abre es un periodo de...
Ja, ich denke, es beginnt nun eine Periode intensiver Diskussionen, der Reflexion, der Debatten über die verschiedenen Vorschläge. Und sicher auch eine Periode des Krampfes in der Welt der sozialen und politischen Linken.
In el mundo de la izquierda social y en el mundo de la izquierda política.
Erste Reaktionen verweisen tatsächlich auf eine lebhafte Debatte. Der Heilerinnen- und Hebammenverband Compitch aus Chiapas sprach von einem schwerwiegenden Fehler der zapatistischen Führung. Die indigene Organisation kritisiert die Absage der Zapatisten an López Obrador. Die kampfstarke Gewerkschaft der Stromindustrie ESME hingegen ließ die Zapatisten wissen, schreiten wir zusammen voran, vereinigen wir unsere Kämpfe, verbrüdern wir unseren Widerstand. Zapatisten auf neuen Wegen. Anfang Juli erklärten die südmexikanischen Guerilleros eine inhaltliche Ausweitung ihrer Organisation. Bislang stand die Umsetzung des Abkommens von San Andrés im Vordergrund. Dieses Abkommen wurde im Jahr 1996 zwischen der EZLN und der Regierung vereinbart. Es soll grundlegende Rechte der indigenen Bevölkerung garantieren. Wird es auch hier eine Neuorientierung zapatistischer Politik geben, fragten wir den Chiapas-Experten der mexikanischen Tageszeitung La Jornada, Luis Hernández Navarro.
Die Zapatisten haben ein Signal gegeben. Indigene Politik muss sich in eine breit gefächerte Bewegung einordnen. Der Kampf soll Arbeiter in der Stadt und auf dem Land vereinen, denn gespalten hat er keine Chance auf wirklichen Erfolg. Sie sprechen davon, eine neue Verfassung zu formulieren, in der die Interessen der mexikanischen Unterklassen einfließen.
Beifall erhielten die Zapatisten auch von ganz anderer Seite. Mexikos konservativ-liberaler Präsident Vicente Fox bot Gespräche an. Enthusiastisch begrüße er das neue Kommuniqué, mit dem die EZLN dem bewaffneten Kampf eine Absage erteile. Eine recht naive Interpretation, meint der Analytiker Navarro.
Él quiere ver en este comunicado lo que no existe.
Er will aus dem Kommuniqué herauslesen, was nicht drinsteht. Die Zapatisten sprechen nicht von einem Dialog mit der Regierung und auch nicht von einer Entwaffnung. Sie haben geschrieben, dass sie im ganzen Land Politik machen wollen und sich über das Risiko bewusst sind, dass sie eingehen. Die Zentralregierung ist vollkommen unfähig, etwas zu bewegen. Das betrifft nicht nur Chiapas, sondern jedes Problem. Fox konnte notwendige Reformen nicht voranbringen, weil er dazu überhaupt nicht die Allianzen hat. Ein Neubeginn eines Dialogs steht nicht auf der Tagesordnung. Umso mehr die Regierung das behauptet, umso weniger ist dem so. Um die Gespräche wieder zu beginnen, braucht es Glaubwürdigkeit und Vertrauen von beiden Seiten. Mein Eindruck ist, dass Vicente Fox nicht nur bei den Zapatisten, sondern bei vielen politischen Kräften weder die Glaubwürdigkeit noch das notwendige Vertrauen besitzt.
Vicente Fox tiene un enorme déficit de credibilidad y confianza no solo hacia los zapatistas, sino hacia el conjunto de las fuerzas políticas en el país.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.